The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 9. Mai.
Habemus Papam.
Zwei mächtige Wörter, Habemus Papam. Zu Deutsch, wir haben einen Papst. 1,4 Milliarden Katholiken haben ein neues Oberhaupt. Es ist, Überraschung, ein Mann. Er ist 69 Jahre alt und ja, er kommt aus Amerika, aus Chicago. Robert F. Prevost hieß er in seinem früheren Leben. Er gilt als diplomatisch und weltgewandt. Von Franziskus wurde er 2023 zum Kardinal ernannt. Ab sofort ist er Papst Leo der 14. Er sprach zu den Gläubigen.
La pace sia con tutti voi.
Das heißt, der Friede sei mit euch allen. Und auch diesmal liegen auf diesem Papst die Hoffnungen, dass sich unter ihm etwas ändert in dieser mächtigen und zugleich so aus der Zeit gefallenen Institution namens Kirche. Dass auch mal eine Frau das Priesteramt bekleiden darf, dass Fehler aus der Vergangenheit offensiv und transparent aufgearbeitet werden. Aber ein Mann, der von Amts wegen zumindest als unfehlbar gilt, dem dürfte das Zugeben von Fehlern schwer fallen. Eine Welt, die niemals unfehlbar ist, ist das politische Berlin. Gestern ging plötzlich die Eilmeldung um, dass Friedrich Merz in Sachen Asyl eine nationale Notlage ausruft. Genau das hatte er ja im Wahlkampf schon gesagt, dass er das machen wolle.
Die Europäische Union das Recht und wie ich finde mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick
auf die Migrationswende herbeizuführen. Danach wurde das wieder dementiert. Die Verwirrung war perfekt. Fakt ist, das Thema Migration treibt die Deutschen weiter um. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland insgesamt rund 250.000 Asylanträge gestellt. Das sind 29% weniger als im Vorjahr. Aber noch immer mehr als das Doppelte von 2013. Die meisten Anträge stammten von Personen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Die ukrainischen Geflüchteten sind in diesen Zahlen nicht drin. Viele Kommunen schlagen Alarm, fühlen sich überfordert. Die AfD profitiert von Ängsten, die sich gerade nach Gewalt durch Geflüchtete wie bei der Messerattacke von Aschaffenburg steigern. Bei Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen heute die Partei über 30%. Bei der Bundestagswahl mit 20,8% ihr bestes Ergebnis im Bund. Die neue Regierung muss einen Drahtseilakt hinkriegen. Dem Rechnung tragen, was im Koalitionsvertrag steht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Andererseits muss sie das Gefühl vermitteln, gerade in Sachen Migration die Kontrolle zu behalten. Damit steht und fällt die Kanzlerschaft des Friedrich Merz. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Carina Mössbauer, Pioneer-Chefreporterin Politik, spreche ich über das, was im politischen Berlin rund um das Hin und Her zum nationalen Notstand los war. Jan Schröder aus unserem Politikteam erklärt, warum die AfD plötzlich wieder nur rechtsextremer Verdachtsfall ist. Anne Schwed an der Wall Street kennt die Gründe, warum Bitcoin an der Börse wieder steigt. Wir schauen auf die ungeahnten Reichtümer der Deutschen und auf einen jungen Mann mit einem sehr alten Stück Papier, die zusammen eine schöne Geschichte ergeben. Die Nachricht von der nationalen Notlage beim Thema Asyl hat das politische Berlin gestern elektrisiert. Das Dementi danach von Seiten der Regierung irritierte umso mehr. Absolutes Chaos. Was steckt hinter dem Hü und Hott und wie ist die Stimmung dazu in den Reihen der neuen schwarz-roten Regierung? Carina Mössbauer ist unsere Chefreporterin Politik und Kanzleramt bei The Pioneer und sie begleitet die Union seit vielen, vielen Jahren. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Carina, wie war gestern der Weg von der Eilmeldung bis zum Dementi?
Einmal kurz erklärt. Unser geschätzter Kollege von Weltrobin, Alexander, meldete, dass die neue Bundesregierung Artikel 72 des EU-Arbeitsvertrags aktivieren will. Mit diesem Artikel kann eben nationales Recht angewendet werden, auch gegen EU-Recht. Und Robin Alexander schrieb, dass Merz außerdem die nationale Notlage ausrufen will. Und das waren dann wohl die zwei Bomben, die die Regierung gleich entschärfen wollte. Das Dementi eines Sprechers, das übrigens auch mich erreichte, lautete: Der Bundeskanzler wird keinen nationalen Notstand ausrufen. Die Regierung störte vor allem der Begriff nationaler Notstand und die Verbindung mit Merz. Merz habe mit dem Vorgang nichts zu tun, hieß es aus Regierungskreisen. Und es sei nicht nötig, den nationalen Notstand für die Maßnahmen auszurufen. Aber, dass die Regierung nun auf Basis von Artikel 72 EU-Vertrag handelt, wurde nicht abgestritten. Der neue Innenminister Alexander Dobrindt sagte dazu übrigens gestern Abend bei Illner Folgendes.
Dass der Paragraph 18 Asylgesetz der einschlägige ist, den wir nutzen in Zusammenhang mit bilateralen Verträgen und auch in Verbindung mit dem Artikel 72.
Also, die Regierung will ihre Maßnahmen auch, Zitat, in Verbindung mit dem Artikel 72 umsetzen. Und dieser sichert EU-Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit zu. Man kann das auch ganz einfach übersetzen als nationale Notlage. Ganz offenbar will sich die Union also darauf berufen, aber es nicht so robust artikulieren. Ich glaube daher, dass es sich hier eher um einen Kleinkrieg um Begrifflichkeiten handelt. Fakt ist auch, dass die Union selbst monatelang gefordert hat, dass die rechtlich umstrittenen Zurückweisungen von Asylbewerbern, die sie nun ja ermöglichen will, durch eben diesen Artikel 72 und die nationale Notlage gerechtfertigt werden können. Insofern ist der Zusammenhang nicht abzustreiten.
Ja, Fakt ist, Friedrich Merz hat die Migrationswende versprochen und er muss in diesem Punkt auch liefern, wenn er sich schon in Sachen Finanzen komplett der SPD gebeugt hat, natürlich. Merz möchte die Migration begrenzen, also die Migration nach Deutschland. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass die anderen Länder mehr Migranten aufnehmen sollen, oder?
Naja, also Merz und die Union wollen auf jeden Fall keine irreguläre Migration mehr nach Deutschland zulassen. Das ist auch richtig, denn bislang werden ja auch von anderen EU-Staaten Dublin-Regeln missachtet. Und der Kernpunkt der Streiterei ist nun, wie umgehen mit Schutzsuchenden, die aus einem sicheren Drittstaat, also von unseren Nachbarstaaten, kommen. Muss deren Anspruch auf Asyl in Deutschland weiterhin geklärt werden? Oder eben nicht. Die Union will das jetzt nicht mehr und auf diesem Weg dann eben auch die Sekundärmigration von Flüchtlingen innerhalb der EU, also die Weiterwanderung nach Deutschland, beenden. Und genau über diese geplanten Maßnahmen wurden jetzt gestern Nachmittag auch die Botschafter der Nachbarstaaten im Innenministerium unterrichtet.
Wie würde denn ein solcher Shutdown an der Grenze bei der SPD ankommen? Wird das da mitgetragen? Hört man da was?
Naja, also inzwischen ist dieser Streit um die Auslegung dieser Passage im Koalitionsvertrag in Abstimmung mit den Nachbarstaaten ja fast schon legendär. In den nächsten Tagen wird sich dann zeigen, ob die Union die Nachbarn lediglich informiert und dann im Zweifel eben auch gegen deren Willen Flüchtlinge auf deren Staatsgebiet zurückschickt oder ob man da einen Konsens findet und nur einvernehmlich handelt. Und ich schätze mal, dass genau davon dann auch abhängen wird, wie die Sozialdemokraten sich zu diesen Maßnahmen dann positionieren.
Ja, das glaube ich gerne. Ist das jetzt der Befreiungsschlag des Friedrich Merz von der Ära Merkel, von ihrem "Wir schaffen das" bis zur nationalen Notlage? Mehr Bruch geht kaum, oder?
Ja, also wie gesagt, nochmal Vorsicht bei dem Begriff nationale Notlage. Da scheint die Union jetzt doch zurückzuschrecken. Da gibt es wohl Skrupel, weil man die Bevölkerung eben nicht verrückt machen will. Aber ja, Zurückweisungen von Asylbewerbern waren immer die rote Linie, über die Merkel nicht gehen wollte. Und dieser Dissens führte ja 2018 auch fast dazu, dass die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU implodiert wäre. Von daher sollten diese Zurückweisungen auch von Asylbewerbern an den Grenzen kommen, wäre das definitiv das Schlachten der letzten heiligen Kuh von Merkels Migrationspolitik.
Ja, es bleibt also sehr spannend in diesen ersten Tagen der neuen Bundesregierung. Du bleibst für uns da dran, Carina. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, liebe Chalzi.
Heute wollen wir uns unterhalten über künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz verändert nachhaltig unsere Wirtschaft, unser Leben, unsere Arbeit.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir State of the Art sind. Dabei wird es auch um künstliche Intelligenz gehen.
Die Dekarbonisierung der Industrie wird massiv davon profitieren, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Und die Potenziale für die Wirtschaft sind gewaltig.
Ja, die künstliche Intelligenz verändert die Welt, nicht nur in den Sonntagsreden der Politiker. Vor allem in der Wirtschaft, im Unternehmertum ist sie Zukunft und zugleich schon Gegenwart. Sie schreibt Texte, erkennt Muster, automatisiert Prozesse und schafft völlig neue Möglichkeiten in fast jeder Branche. Wer heute versteht, wie künstliche Intelligenz funktioniert, der hat morgen einen entscheidenden Vorsprung. Unser zweitägiges Pioneer Bootcamp bringt ihre Fähigkeiten im Umgang mit KI auf ein neues Level. 2 Tage, 8 Experten. Vom 30. Juni bis zum 1. Juli erhalten Sie exklusive Einblicke, hören spannende Vorträge und treten in persönlichen Austausch mit führenden Experten auf dem Gebiet. Dominik von Pröck ist Co-Founder von Leaders of AI und Mitglied im KI-Expertenrat bei Microsoft. Er ist spezialisiert darauf, KI und Unternehmen zusammenzubringen. Kirsten Heller ist Expertin für Kulturtransformation und tut genau das, Firmen zu helfen, KI zu begreifen und in ihren Alltag einzubauen. Boris Eldachsen ist KI-Künstler und zeigt die Möglichkeiten von KI in der Welt der Bilder. Und viele mehr sind natürlich auch dabei. Das ist für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur über KI reden wollen, sondern sie verstehen und anwenden und mit KI in die Zukunft starten wollen in ihrem Unternehmen. Das alles auf der Pioneer One. Neugierig geworden? Dann sichern Sie sich Ihr Ticket für das Pioneer Bootcamp. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Die neue Bewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist klar und eindeutig. Die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei einzustufen. Denn die AfD verfolgt erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes.
Nur eine Woche ist das her, als Nancy Faeser, die zu dem Zeitpunkt noch Innenministerin war, das verkündet hat. In ganz Deutschland sorgt der Verfassungsschutz erneut für Schlagzeilen. Denn nur eine Woche, nachdem der Inlandsgeheimdienst die Bundes-AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft hat, wurde diese Einstufung nun vorläufig ausgesetzt. Wie kam es dazu und welche Konsequenzen könnte diese überraschende Wendung mit Blick auf das Vertrauen in den Verfassungsschutz und dessen Wirksamkeit haben? Genau darüber spreche ich jetzt mit Jan Schröder, der für The Pioneer über die AfD und das Innenministerium berichtet. Guten Morgen, Jan.
Guten Morgen, Chelsea.
Jan, der Verfassungsschutz hat eine Stillhaltezusage erklärt. Das bedeutet was genau?
Das bedeutet erstmal, dass die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem auf Eis liegt. Also ab sofort die Partei wieder zurückgestuft wird zu einem reinen Verdachtsfall. Die AfD hat nämlich im Eilverfahren geklagt. Das Gericht muss jetzt erstmal dieses Gutachten des Verfassungsschutzes, 1100 Seiten, prüfen. Also es kann sich ganz schön ziehen.
Immerhin war das ein großer Aufschlag gewesen, als Nancy Faeser die AfD für gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Und jetzt rudert man wieder zurück. Die AfD feiert das auf Social Media als Sieg, ist klar. Aber ist es das? Oder ist es einfach ein recht normaler juristischer Vorgang?
Ja klar, also die AfD reibt sich die Hände. Aus ihrer Sicht ist das ein Teilerfolg. Kommunikativ ist es sicher für die Gegenseite gerade schwierig, also für den Verfassungsschutz und das Innenministerium. Allerdings ist so ein Stillhalteabkommen verwaltungsrechtlich ein normaler Vorgang, wie mir zumindest auch Juristen bestätigt haben. Die Einstufung ist ja nicht revidiert, sondern erstmal nur ausgesetzt, bis das Gericht das final geprüft hat.
Okay, also ein normaler Vorgang, aber es ist in der Kommunikation nicht wirklich gelungen, oder?
Naja, Nancy Faeser ist jetzt raus aus dem Amt. Ihr erklärter Kampf gegen rechts, da wollte sie vielleicht nochmal einen finalen Sieg präsentieren und mit den Konsequenzen, die jetzt kommen, muss ihr Nachfolger leben.
Wie geht es jetzt weiter?
Jetzt ist erstmal das Verwaltungsgericht Köln gefragt. Das muss dieses neue Gutachten des Verfassungsschutzes prüfen. Eigentlich hatten wir das schon mal vor 4 Jahren, als die AfD zum rechtsextremen Verdachtsfall erklärt wurde. Auch damals wurde die Einstufung erstmal nach einer Klage der AfD auf Eis gelegt. Später haben dann 2 Gerichte, das Verwaltungsgericht Köln und das Oberverwaltungsgericht Münster, diese Einstufung nach einem wirklich langen Rechtsstreit, das hat 3 Jahre gedauert, für rechtmäßig erklärt. Und es ist gut möglich, dass dieser neue Rechtsstreit jetzt auch erstmal eine ganze Zeit braucht.
Vielen Dank, Jan, für deine Einordnung.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hebt allmählich der Bitcoin wieder ab, nachdem die Kryptowährung seit Jahresende ganz schön runtergegangen war. Anne Schwedt, guten Morgen an die Wall Street. Was sind die Gründe dafür, dass die Kryptowährung jetzt wieder steigt?
Hallo Chelsea, ja, der Bitcoin hat es wieder über die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Marke geschafft. Das hatten wir zuletzt im Februar und wir sind jetzt auch nur noch ein paar tausend Dollar von dem Allzeithoch von 109.000 Dollar entfernt. Der Anstieg kam jetzt durch eine Kombination aus optimistischen Erwartungen an die Handelsgespräche, stabile Zinssätze der Notenbank und auch anhaltende Zuflüsse institutioneller Investoren, insbesondere in Bitcoin-ETFs. Und auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana und Dogecoin konnten deutlich zulegen. Bitcoin gilt derzeit auch als sowas wie ein sicherer Hafen mit Blick auf die globale Wirtschaft, geopolitische Spannungen, die Inflation und die Zweifel am Status des US-Dollars. Analysten sehen, wie Anleger Geld aus Aktien abziehen und in Krypto investieren. Einige Experten sprechen schon von 120.000 Dollar im zweiten Quartal und bis zu 200.000 Dollar bis Jahresende. Aber die Volatilität wird trotzdem anhalten.
Und auch Coinbase, die große Krypto-Plattform, hat Zahlen herausgebracht. Du hast einen Blick in die Bücher geworfen.
Genau, Coinbase hat im ersten Quartal die Umsatzerwartungen der Wall Street verfehlt, obwohl die Einnahmen aus Stablecoins gestiegen sind. Der Umsatz stieg um knapp 24%, die Gewinne fielen allerdings um fast 95%. Das Handelsvolumen der Privatkunden sank stark gegenüber dem Vorquartal um 17%, das institutionelle Volumen um 9%. Gründe dafür sind unter anderem die Volatilität rund um Trumps Handelspolitik und eine vorsichtigere Risikobereitschaft der Anleger. Für das zweite Quartal erwartet Coinbase erhöhte Einnahmen bei Abonnements und Dienstleistungen. Zudem kündigte Coinbase die Übernahme der in Dubai ansässigen Kryptoderivatebörse Deribit für 2,9 Milliarden Dollar an, um auch das internationale Geschäft auszubauen. Die Aktie von Coinbase fiel nachbörsig um 2,6%. Im regulären Handel war sie aber noch um 5% gestiegen aus Euphorie über den 100.000-Dollar Bitcoin-Preis.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Pessimismus manchmal Überhand gewinnt. Dabei sind die Dinge manchmal besser, als man denkt. Die Deutschen zum Beispiel sind reicher, als sie selbst glauben. Money. Während die Preise im Supermarkt steigen und sich die politischen Ereignisse überschlagen, kann es eben passieren, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht oder eben das Privatvermögen des Durchschnittsdeutschen unterschätzt. Denn laut einer Studie der Humboldt-Universität und der Universität Bonn, die gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erhoben wurde, werden Immobilien und Geschäftsbesitz oft unterschätzt, was ihren Wert angeht. Der aktuelle Kontostand dient im Normalfall als Grundlage der individuellen Reichtumseinschätzung. Aber zusätzliche Vermögenswerte, beispielsweise Aktienanteile oder Immobilien, werden häufig ausgeblendet, weil sie nicht seh- und hörbar sind. Keine klappernden Goldmünzen, keine raschelnden Geldscheine. Außerdem hat das Forscherteam herausgefunden, dass Firmenanteile bei nicht börsennotierten Unternehmen oftmals wertvoller sind als von der sogenannten Vermögensforschung angenommen. Auch die Wertsteigerung von Immobilien in Ballungszentren wie Berlin wird oft unterschätzt. Insgesamt haben die Ökonomen einen Immobilienbesitz der Deutschen im Wert von rund 10 Billionen Euro errechnet, zwei mehr als vorherige Studien ausgewiesen haben. Wer nun glaubt, dass die Schere zwischen Arm und Reich ebenfalls geringer ist als gedacht, der wird leider enttäuscht. Die Fehleinschätzung des Privatvermögens betrifft eher die besser Situierten. Die haben eben noch mehr als bisher angenommen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein 85 Jahre altes Stück Papier die Tore zu einer der größten Technologiemessen der Welt öffnet, der Weltausstellung. Die Expo, dieses alle 5 Jahre stattfindende globale Schaulaufen der Zukunftstechnologien, ist seit dem 13. April im japanischen Osaka geöffnet. Noch bis Oktober kann man dort Visionen der Welt von morgen bestaunen, fliegende Autos, KI-Medizin, nachhaltige Architektur. Ein junger Mann betrat die Expo 2025 nicht etwa mit einem digitalen QR-Code, sondern mit einem schon fast antiquarischen Objekt, einem kunstvoll gestalteten rot-schwarzen Ticket, ausgestellt im Jahr 1938 für die Grand International Exposition of Japan, die 2 Jahre später in Tokio hätte stattfinden sollen. Der 25-jährige Fumiya Takenawa ist Fan von Weltausstellungen und leidenschaftlicher Sammler von Expo-Memorabilia, also alte Souvenirs, Reliquien und so weiter rund um die Expo. Im März erwarb Takenawa eben jene alte Eintrittskarte online. Ein Sammlerstück aus einer, wie sie genannt wird, Phantom-Expo. 1940 sollte sie eigentlich als Exposition of Shining Technology das 2600-jährige Jubiläum des japanischen Kaiserreichs feiern. Ein großes und mit Spannung erwartetes Event, das nie stattfand. Die nicht erstatteten Tickets behielten aber ihre Gültigkeit und wurden bei späteren Weltausstellungen immer wieder eingelöst. So auch diesmal. Takenawa legte das Ticket vor und bekam Einlass. Wer weiß, vielleicht sitzt gerade irgendwo ein Rentner auf seinem Dachboden, findet sein altes Ticket von der Expo 1985 und plant schon den Wochenendausflug nach Osaka. Die Zukunft mag digital sein, aber Nostalgie, die bleibt analog. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
で本当だね。